Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt noch keinen endgültigen Durchbruch zum Thema Brexit. Das hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eben gesagt, nach einem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May. Schon im Vorfeld war klar, heute soll ein entscheidender Tag sein zum Thema Brexit. Denn heute endet eine wichtige Frist, die die EU Großbritannien gesetzt hat, um Zugeständnisse zu machen. Der Brexit-Unterhändler des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, war schon vorher optimistisch.
I think that a fair partnership is possible.
Und offenbar hat sich auch tatsächlich was getan. Zwar nicht der große Durchbruch, wie Juncker sagt, aber immerhin gibt es Fortschritte. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Seit 6 Monaten verhandeln die EU und Großbritannien über die Bedingungen für den Brexit. Aber besonders weit sind sie noch nicht gekommen. Die Verhandlungen hinken dem Zeitplan deutlich hinterher. Oder wie EU-Kommissionspräsident Juncker es in den letzten Wochen formuliert hat.
Day after day, new problems.
Das Problem ist, nur wenn die EU und Großbritannien in wichtigen Punkten Kompromisse hinbekommen, kann der EU-Gipfel nächste Woche das Okay geben für die zweite Phase der Gespräche über Wirtschaftsbeziehungen und über ein Handelsabkommen. Das kann klappen, da halten wir dran fest, hat Juncker heute betont. Denn nur wenn diese Gespräche rechtzeitig starten, besteht die Chance, bis Herbst 2018 einen Brexit-Vertrag hinzubekommen. Ansonsten droht ein harter Brexit, heißt ein Austritt ohne Vertrag. Immer noch sind einige Dinge nicht geklärt, hat Juncker heute gesagt, und auch May spricht davon, dass weitere Verhandlungen nötig sind. Vor allem 3 Fragen sind es, über die in den letzten Wochen gestritten wurde. Wie viel bezahlen die Briten an die EU in ihrer Schlussrechnung? Welche Rechte haben die EU-Bürger in Zukunft, die in Großbritannien leben? Und was ist mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland? Zum ersten Thema hat sich in den letzten Tagen ein Kompromiss angedeutet. London will mehr an die EU zahlen als bisher geplant. Die EU-Abgeordnete Angelika Niebler von der CSU.
Jeder, der was bestellt, muss dann am Ende auch die Rechnung zahlen. Großbritannien hat sich über Jahrzehnte committed, zugesagt, eben sich an Programmen zu beteiligen, in die Kassen einzuzahlen, die Pensionen für ihre Leute in der Kommission im Rat zu übernehmen. Und dazu muss Großbritannien stehen.
Für EU-Bürger in Großbritannien könnte es laut Korrespondenten schwierig werden. Über ihre Rechte soll in Zukunft nicht mehr der Europäische Gerichtshof wachen. Das komplizierteste Problem ist aber die künftige Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Land Irland. Denn durch den Austritt Großbritanniens aus der EU entsteht hier eine neue EU-Außengrenze. Und zwar mitten durch ein Gebiet, in dem diese offene Grenze ein Symbol für den Frieden ist. Bridget zum Beispiel wohnt in der Nähe der Grenze. Sie sagt, niemand weiß, was passiert. Und das ist das Problem.
Well, you see, none of us know what's going to be happening. This is where the problem is.
Doch auch in diesem Punkt sind sich die EU und Großbritannien offenbar näher gekommen. Die Grenze werde so aussehen wie heute, heißt es in Brüssel. In Nordirland sollen die Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion weiter gelten. Das ist nicht nur für die irische Wirtschaft wichtig. Vor knapp 20 Jahren, 1998, ist mit dem Karfreitagsabkommen Frieden geschlossen worden zwischen Protestanten, die wollen, dass Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs bleibt, und Katholiken, die sich für ein vereinigtes Irland einsetzen. Damals gab es einen Kompromiss. Nordirland bleibt zwar Teil des Vereinigten Königreichs, aber die Grenze zu Irland muss so gut wie unsichtbar sein. Sollte das nach dem Brexit anders werden, befürchten viele, dass der Nordirland-Konflikt wieder aufflammt. Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Deutschlandfunk.
In Zeiten des Nordirlands-Konflikts war das eine sehr, sehr harte Grenze, die von Militär kontrolliert worden ist, wo sehr viel drüber geschmuggelt worden ist. Und jetzt, in den letzten 10 Jahren, ist sie eigentlich zum Symbol des Friedensprozess geworden, weil man gezeigt hat, die Iren können völlig frei zwischen Nordirland und sich der Republik Irland bewegen, sowohl was die Wirtschaft angeht, aber auch was kulturelle Angelegenheiten angeht.
Die EU-Kommission will übermorgen eine Empfehlung für den EU-Gipfel im Dezember abgeben. Dann wird endgültig feststehen, ob die zweite Phase der Gespräche eröffnet werden kann oder nicht.
Was sonst noch wichtig war?
Der Machtkampf in der CSU ist entschieden. Horst Seehofer bleibt zwar Parteichef, sein Amt als Ministerpräsident von Bayern will er aber ab dem nächsten Frühjahr abgeben. Und zwar an Finanzminister Markus Söder. Auch der CSU-Parteivorstand ist mit dieser Lösung einverstanden und die CSU-Fraktion in Bayern hat Söder für die Landtagswahl nächstes Jahr zu ihrem Wunschkandidaten gewählt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auf eine Kandidatur verzichtet. Söder sagt, dass es jetzt in der CSU darum geht, wieder an einem Strang zu ziehen.
Die Bayern haben die Fähigkeit, großes Drama zu zeigen und auch mal miteinander auch die Dinge sehr deutlich auszudiskutieren. Umgekehrt weiß man um die große Verantwortung, ja, und man weiß auch um die Verantwortung fürs Land und die Partei. Und das alles schweißt schon wieder zusammen.
Parteichef Horst Seehofer stand in den letzten Wochen ziemlich unter Druck, weil die CSU bei der Bundestagswahl schlecht abgeschnitten hat und noch mal mehr seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Söder galt schon immer als Seehofers stärkster Konkurrent und hatte sich in den letzten Wochen mehr und mehr in Stellung gebracht.
Wer ein auffälliges Paket zugestellt bekommt, nicht öffnen.
Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Ströter warnt, vorsichtig sein beim Annehmen von Päckchen, wenn zum Beispiel kein Absender drauf ist, es besonders viele Rechtschreibfehler gibt oder sogar Drähte rauskommen. Nicht aufmachen, sondern die Polizei rufen. Hintergrund ist die Paketbombe, die am Freitag in Potsdam gefunden wurde, verschickt an einen Apotheker. Drin waren Nägel und ein Böller, der laut Polizei nur durch einen glücklichen Zufall nicht explodiert ist. Mittlerweile ist klar, jemand will den Paketdienst DHL erpressen. Er fordert Millionen und droht ansonsten mit weiteren Paketbomben. Die Potsdamer Polizei vermutet, dass der oder die Täter regional in Berlin-Brandenburg handeln. Die Ermittler haben schon mehr als 20 Hinweise bekommen. Eine konkrete Spur gibt es aber noch nicht. Nach zweimal Nein kommt jetzt doch ein Ja. Die SPD-Spitze will nächste Woche nun doch mit der Union über eine mögliche Regierung sprechen.
Sollte der Parteitag dem Vorschlag, den wir heute beschlossen haben, folgen, werde ich Gespräche mit den Vorsitzenden der anderen Parteien von CDU und CSU auf der Grundlage dieser Beschlüsse, so wie der Bundespräsident es gewünscht hat, aufnehmen.
Das hat SPD-Chef Martin Schulz nach einer Vorstandssitzung in Berlin angekündigt. Er hat aber nochmal gesagt, dass es weder einen Automatismus für eine große Koalition gebe, noch Zeitdruck. In dem Antrag für den Parteitag stehen auch Forderungen, wie die Einführung einer Bürgerversicherung und der Familiennachzug bei Flüchtlingen. Im Jemen ist der frühere Präsident des Landes, Aliu Abdullah Saleh, getötet worden. Bei Kämpfen in der Hauptstadt Sanaa. Das hat heute zuerst ein Sender der Houthi-Rebellen berichtet. Am Nachmittag kam aber auch die Bestätigung von Salehs Partei. Der Ex-Präsident war bis vor kurzem mit den Houthi-Rebellen verbündet. Am Wochenende hatte er aber im Fernsehen erklärt, dass er jetzt auf Saudi-Arabien zugehen will. Saudi-Arabien kämpft mit anderen sunnitischen Staaten gegen die schiitischen Houthi-Rebellen im Jemen. Die wiederum werden vom Iran unterstützt. Beide, Saudi-Arabien und der Iran, kämpfen um die Vorherrschaft in der Region.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Eines der Themen im Netz heute ist das Ende des Machtkampfes in der CSU. Matthias M. nennt es bei tagesschau.de eine Posse. Unglaublich, diese CSU. So ein unerträgliches Schauspiel mit einem derart vorhersehbaren Ende in dieser Politsatire. Dafür opferte die CSU in den vergangenen Wochen das eigene Ansehen, die Koalitionsverhandlungen und die Machtbasis der CDU-Vorsitzenden. Alles, um am Ende zu versuchen, mit der Personalie Söder den ohnehin schleichenden Tod der CSU aufzuhalten. Lebensart JW kommentiert den Wechsel bei Spiegel Online so. Nach Ausländermaut und dem Aufwiegeln der ganzen Nation gegen Flüchtlinge übernimmt jetzt der nächste Scharfmacher das Ruder in Bayern. Schon lange geht es nicht mehr um sinnvolle Politik, sondern nur noch darum, die absolute Mehrheit zu erhalten. Brandstiftung ist dazu ein legitimes Mittel geworden. Peter Weise schreibt bei Spiegel Online: Erstaunlich, dass eine Partei, die seit Jahrzehnten in ihrem Bundesland an der Macht ist, sich besser erneuern kann als die anderen. Oder ist es möglicherweise umgedreht? Weil sich die CSU auch ohne Machtverlust erneuert, ist sie so lange an der Macht. Nutzer Kurk sieht das anders. Söder hat aber die ganze Zeit die Politik Seehofers mitgetragen. Oder haben Sie erlebt, dass Söder Seehofers Politik angeprangert hat? Söder ist nur der kleine Seehofer. Sisyphos 3 schreibt zu der Schlagzeile: Seehofer will CSU-Chef bleiben. Schauen wir mal.
Was noch wichtig wird.
Der UNO-Menschenrechtsrat beschäftigt sich morgen mit der Lage der muslimischen Rohingya. Mehr als 600.000 von ihnen sind seit August von Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen, weil sie in ihrer Heimat unterdrückt und verfolgt werden. Sie berichten, Armee und Polizei hätten ganze Dörfer niedergebrannt. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Saeed Raad al-Hussein, hat das als ethnische Säuberungen bezeichnet.
Und sonst in der Welt?
Manipulationsvorwürfe, Krawalle, Ausgangssperre. Über eine Woche nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Honduras zeichnet sich ein Sieg von Präsident Juan Orlando Hernández ab. Die Opposition wirft der Regierung allerdings Wahlfälschung vor und will das Ergebnis nicht anerkennen. Laut Wahlamt liegt Hernández nach Auszählung aller Stimmen knapp vor seinem Herausforderer Salvador Narralla. Demnach geht es um einen Unterschied von 52.000 Stimmen. Die Parteien können das Wahlergebnis oder Teile der Auszählung aber noch anfechten. Noch in diesem Monat soll das amtliche Endergebnis festgestellt und ein Sieger ausgerufen werden. Nach der Wahl Ende November lag der Oppositionskandidat Narralla erst deutlich vorn. Im Laufe der Auszählung schrumpfte sein Vorsprung allerdings immer weiter zusammen, bis er schließlich von Präsident Hernández überholt wurde. Gut 6 Wochen nach dem Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat die Polizei 8 Verdächtige festgenommen. Das teilte der Premierminister Joseph Muscat mit. Alle 8 seien maltesische Staatsangehörige, die meisten seien schon einmal mit kriminellen Delikten aufgefallen. Sie werden verdächtigt, den Anschlag durchgeführt zu haben. Ob sie auch die Auftraggeber waren, ist nicht klar. Die 53-jährige Bloggerin Caruana Galizia war Mitte Oktober durch eine Autobombe getötet worden. Die Journalistin war eine scharfe Kritikerin der Regierung und ist mit ihren Berichten vielen Mächtigen auf Malta auf die Füße getreten. Unter anderem hatte sie einen Skandal um die sogenannten Panama Papers aufgedeckt. Dabei beschuldigte sie auch Mitarbeiter von Ministerpräsident Muscat, Briefkastenfirmen zu betreiben. Bis zu 4 Jahre Haft oder maximal 32.000 Euro Strafe, das droht seit kurzem jemandem, der in Kenia eine Plastiktüte benutzt. Eine Maßnahme, die drastisch klingt, aber laut der kenianischen Regierung im Kampf gegen Plastikmüll nötig ist. Ab heute treffen sich in der Hauptstadt Nairobi Staats- und Regierungschefs, Minister, Organisationen und Wissenschaftler zum UN-Umweltgipfel, um über den Kampf gegen die Umweltverschmutzung zu beraten. Das Thema Plastik wird dabei eines der Hauptthemen sein. Denn etwa 8 Millionen Tonnen Plastikmüll landen laut UNO jedes Jahr in den Ozeanen. Tiere verheddern sich darin oder verschlucken ihn. Außerdem zerfällt das Material zum Mikroplastik und landet so in unserem Trinkwasser und unseren Nahrungsmitteln. Eines der größten Übel ist dabei die Plastiktüte. Geht alles so weiter wie bisher, wird sich der Müll in den Meeren bis 2050 verzehnfachen, warnt die UNO.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr keine Flugzeug-Nerds seid, dann habt ihr wahrscheinlich noch nie vom Avro Arrow gehört. Nur ein paar Exemplare des Kampfjets wurden in den 1950ern in Kanada hergestellt und seitdem ranken sich Gerüchte und Verschwörungstheorien um das Flugzeug. Jetzt haben Forscher es nach langem Suchen geschafft, im Ontariosee Wrackteile der Jets zu finden. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wie haben die das gemacht?
Dabei hat ein deutscher Tauchroboter geholfen. Der wurde am Fraunhofer-Institut in Thüringen entwickelt und sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus so einem gelben U-Boot und Schlauchboot. Und mit diesem Roboter hat ein kanadisches Unternehmen zusammen mit der Küstenwache den Grund des Ontariosees abgesucht. Also dieser Roboter hat Präzisionssonar an Bord und damit hat er den Boden gescannt und insgesamt 400 Objekte gefunden. 100 davon wurden schon überprüft und 2 davon sind tatsächlich Teile dieser legendären Kampfjet-Prototypen.
Erklär doch nochmal was zu diesen Flugzeugen. Bei uns sind die ja nicht so unbedingt bekannt.
Nee, also der offizielle Name dieses Jets ist Avro CF-105 Arrow. Liebhaber nennen ihn aber nur Avro Arrow oder einfach Arrow. Und der Arrow war als Abfangjäger gedacht, also er sollte feindliche Flugzeuge abfangen. Damals war das der schnellste Jet, den es gab und er konnte auch am höchsten fliegen. Also es waren ja die 50er Jahre, die Zeit des Kalten Krieges und deswegen ging es in erster Linie darum, den sowjetischen Langstreckenbombern was entgegensetzen zu können. Und das Projekt Arrow wurde 1952 beim kanadischen Flugzeughersteller Avro in Auftrag gegeben. 57 flogen dann die ersten Jets, aber das Ganze war ganz schnell wieder vorbei. Also 1959 wurde das Programm eingestellt. Und gerade mal 5 Jets in voller Größe wurden hergestellt und dann noch so ein paar kleinere Testflugzeuge.
Und warum ist das Programm so schnell eingestellt worden?
Das lag daran, dass Russland Interkontinentalraketen entwickelt hat. Raketen hatten dadurch eben eine so große Reichweite, dass sie Atomsprengköpfe bis nach Nordamerika transportieren konnten. Und damit ging ein ganz neues Wettrüsten zwischen den Supermächten los und Abfangjäger wie der Arrow wurden quasi von einem Tag auf den anderen nutzlos.
Was ist denn mit den Flugzeugen passiert?
Die wurden alle zerstört und zwar so richtig gründlich. Also die Flugzeuge, die Pläne, alles. Nur ein einziges Cockpit mit Flugzeugnase ist übrig geblieben. Das kann man sich in einem Museum in Ottawa anschauen. Und offiziell wurden die Flugzeuge zerstört, um die Geheimhaltung zu bewahren. Es gab nämlich den Verdacht, dass das kanadische Militär von einem sowjetischen Spion unterwandert wurde. Und das hat natürlich auch alles ein bisschen zum Arrow-Mythos beigetragen.
Und noch ein überraschender Fund wurde gerade in Kalifornien ausgebuddelt. Dort haben Archäologen in einer Dünenlandschaft den riesigen Kopf einer Sphinx gefunden.
Der kam aber nicht durch verirrte Ägypter dorthin. Die Sphinx gehörte zu den Kulissen von Cecil B. DeMille's Stummfilm Die 10 Gebote, der 1923 gedreht wurde. Darin geht es um die Bibelgeschichte vom Auszug der Juden aus Ägypten. Laut den Archäologen hat DeMille für seine 10 Gebote damals das größte Filmset bauen lassen, das es je gegeben hat. Insgesamt gab es 21 Sphinx-Statuen. Der jetzt gefundene Kopf ist so schätzungsweise 140 Kilogramm schwer und ist schon der 2. der ausgegraben wurde.
Aber wieso liegen die Teile im Sand vergraben?
Ja, nachdem der Film fertig war, hat DeMille angeordnet, die Kulissen zu zerstören und die Bruchstücke in den Dünen zu vergraben. Seit einigen Jahren entdecken Filmfans da immer mal wieder Kulissenreste. Im Sand findet man nicht nur Kulissenteile, sondern man findet auch Mikroorganismen, und zwar jede Menge davon.
Ja, das haben Bremer Forscher herausgefunden. Sie haben 17 einzelne Sandkörner aus der Nordsee im Labor untersucht, und zwar mit Hilfe von Erbgutanalysen und Fluoreszenzmikroskopie. Und dabei kam raus, auf jedem Korn leben 10.000 bis 100.000 Mikroorganismen, und die sind auch sehr vielfältig. Also unter anderem haben die Forscher tausende verschiedene Bakterienarten entdeckt. Die sind aber nicht gleichmäßig auf der Oberfläche der Sandkörner verteilt, sondern sitzen in winzigen Rissen und Kohlen. Und dort sind sie dafür geschützt, von anderen Lebewesen runtergefressen oder weggespült zu werden.
Wetter.
Der Abend bleibt meist ungemütlich mit vielen Wolken und einigen Schauern. Auch morgen stark bewölkt oder bedeckt mit einzelnen Schauern. Nur ganz im Süden etwas Sonne bei 0 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.